Wir sprechen heute mit Frank Pinter, er ist Vorsitzender von End Faculty, ein Verein sozusagen für E-Sports. Herr Pinter, erklären Sie uns näher, was ist End Faculty genau?
Ja, End Faculty ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Köln, der sich seit über 10 Jahren mit dem E-Sport auseinandersetzt. E-Sport muss man dabei verstehen in der Form, dass elektronischer Sport getätigt wird, also das Spielen an Computerspielen nach gewissen Regeln in Ligen. So, und da ist End Faculty seit 10 Jahren mit dabei in der deutschen und internationalen Spitze. Wir sind aufgestellt als eingetragener Verein für den Breitensport mit über 400 Mitgliedern, die bei uns halt auch spielen. Und darüber hinaus als eine Kapitalgesellschaft, die sich mit dem professionellen E-Sport beschäftigt, das heißt mit Sportlern, die auch gewisse finanzielle Zuwendung dafür bekommen, dass sie gewisse Spiele bei uns spielen.
End Faculty hat ein Vereinsheim für E-Sportler eröffnet. Deutschland war das erste. Zur Eröffnungsfeier gaben sich die Journalisten quasi die Klinke in die Hand. Hat sich der Medienrummel mittlerweile etwas gelegt?
Würde ich so gar nicht sagen, dass er sich gelegt hat, der Medienrummel. Es kommen immer wieder Anfragen, auch immer wieder Fernsehteams, die letztlich bei uns einfach mal den E-Sport kennenlernen wollen, weil die Medien kommen, weil der E-Sport doch größer ist, als man zunächst vielleicht denkt. Ja? Also wir haben mehrere Millionen Spieler, die in Ligen spielen in Deutschland alleine. Da ist eine ganz große Menge an Personen, die dahinter stehen. Ja. Nur, dass diese Personen halt aus einem gewissen Alterssegment kommen und anderen Generationen einfach wenig Einblick haben. So, und mittlerweile bekommt der E-Sport so diesen Output nach draußen. Das heißt, er wird wahrgenommen auch von anderen Institutionen, von anderen Personengruppen, anderen Altersgruppen. Und deswegen ist der Medienrummel nicht abgeebbt, weil wir nicht nur das erste Vereinsheim haben, sondern auch immer noch das einzige, sodass wir immer natürlich auch gerne dann als Ansprechpartner genommen werden.
Ja. Bei Ihnen ist das sozusagen runterbrechbar auf Personen, dieses abstrakte Thema E-Sport.
Auf Personen heißt...
Sportler, konkrete...
Ja, natürlich. Wird auch angefragt, dass wir gewisse Sportler haben, die dann einfach auch mal zeigen können. Wir können halt auch zeigen, was der E-Sport ist, ohne dass man jetzt zu einer LAN-Veranstaltung oder ähnlichem fahren muss, sondern hier bei uns kann man das konkret erleben. Das ist ja auch das, was wir mit dem Vereinsheim machen. Wir lassen den E-Sport ja nicht nur die Teilnehmer, also sprich die E-Sportler selber, sprich die Jugendlichen, den E-Sport erleben, sondern auch den Personen, die außen vor stehen, sprich deren Eltern, aber auch andere Erziehungspersonen wie Pädagogen aus den Schulen.
Kommen wir eigentlich schon sozusagen zum nächsten Thema, Stichwort Medienkompetenzförderung, haben Sie eben da schon angesprochen. In welcher Art und Weise werden Sie da aktiv? Sie haben es gesagt, A, können die Jugendlichen selber zu Ihnen kommen, aber auch deren Angehörigen. Wie sind Sie da aktiv im Bereich Medienkompetenzförderung?
Ja, das Wichtigste für uns sind zunächst erstmal die Jugendlichen. Das heißt, wir haben durch die örtliche Bindung jetzt an die Stadt Köln auch die Möglichkeit, die sonst über das Internet weit verstreut über Deutschland bestehenden Teams lokal auch anzusiedeln. Das heißt, wir haben Spieler, die aus dem Bereich Köln kommen, die sich vielleicht vorher auch gar nicht kannten, aber schon das gemeinsame Hobby hatten, sodass wir diese jetzt in reelle soziale Gruppen stecken können, mit den ganzen gruppendynamischen Prozessen, die dazugehören. Da spielen gewisse Hintergründe, Migrationshintergründe, soziale Hintergründe, spielen da alle keine Rolle. Wir greifen also genau das auf, was den klassischen Sport zu dem wichtigen Instrument in unserer Gesellschaft macht, nämlich das Schaffen von sozialen, sich selbst regulierenden Gruppen. Und das kriegen wir auch hin. Das ist für uns also sehr wichtig. Wir wollen also jetzt keinen Spieler animieren, sich mit Computerspielen generell auseinanderzusetzen, wenn er das gar nicht will, sondern wir wollen die abholen, die vielleicht keine Bindung haben zu anderen, aber doch gerne spielen. Und bevor die einsam in ihrem Kinderzimmer sitzen und sich in dieser Anonymität des Internets verstecken, aus den beiden Situationen wollen wir sie rausholen und dann in unser Vereinsheim integrieren, in Gruppen, die da sind. Und das funktioniert fantastisch. Das muss man einfach so sehen. Darüber hinaus ist E-Sport ja nicht nur Spielen. Das heißt, wir haben über 400 Mitglieder, von denen alle gerne Computerspiele spielen. Klar, das ist unser gemeinsamer Nenner. Nichtsdestotrotz müssen von diesen 400 Leuten 80, 100 Leute auch organisatorische Aufgaben wahrnehmen. Ja. Organisatorische Aufgaben, die auch berufsvorbereitend sein können. Das sind redaktionelle Aufgaben. Sprich, unsere Homepage muss mit News gepflegt werden. Das sind technische Sachen. Das sind Serveradministrationen zu machen. Das sind auch Personalführungs- Thematiken mit dabei. Sprich, wir haben Organisatoren für das Team, für die Teams, die auch menschlich dazu lernen können.
Ja.
Das trainieren wir auch in dem Sinn, dass wir auch für die Mitglieder auch Seminare anbieten. Seminare, die dann von professionellen Personalförderern, Ähnlichem durchgeführt werden, um ihnen ja auf dem Weg oder in ihrer täglichen Arbeit bei ihrem Hobby, ich sag mal, gewisse Kompetenzen mitgeben zu können, die sie für ihr ganzes Leben erwerben. Das ist so erstmal das Wichtigste, was wir machen. Darüber hinaus wollen wir natürlich auch die Elterngeneration ansprechen. Schaffen wir insbesondere mit den Jugendlichen, die wir jetzt in unsere Gruppen in Köln integriert haben, weil die Eltern sich ja dann doch mal interessieren irgendwann, wo geht denn mein Sohn hin, was macht er denn da? Dann kommen die natürlich auch vorbei und können es auch mal selber erleben, das Ganze. Wichtig ist natürlich auch so eine Zusammenarbeit mit Gameparents e.V., wo man auch Elternlans und Ähnliches anbieten kann, wo Eltern selber auch mal spielen können. Nichts ist besser, als wenn man selber am eigenen Leib erfahren hat, wie wirkt etwas auf mich, um dann eine individuelle Entscheidung für sein Kind treffen zu können, ob etwas für das Kind ist, ja oder nein. Pauschale Verbote oder Ähnliches helfen da einfach nicht.
Ja,
und darüber hinaus versuchen wir natürlich auch erweiterte Erziehungspersonen, sprich Pädagogen, Lehrer aus Schulen, bei uns zu integrieren, haben wir auch schon mehrfach gemacht, dass wir Schulklassen da hatten, die sich dann mit E-Sport nahen Themen beschäftigt haben, sei es Videobeiträge, Interviews von Spielern und Ähnlichem, mit Schnitt und nachher Veröffentlichung. Wir haben halt auch über unsere Homepage einen entsprechenden Kanal, eine Öffentlichkeit dann zu erreichen, sodass auch ein Feedback kommt. Und das funktioniert einwandfrei. Wir sind jetzt seit über einem Jahr in Köln örtlich ansässig und wir bauen das sukzessive weiter aus.
Ja. Können Sie das vielleicht mal auf den Punkt bringen? Wie unterscheidet sich sozusagen das Ihr Vereinsleben so als E-Sport-Verein von, sagen wir mal, einem traditionellen Fußballclub? Glauben Sie, dass es da Unterschiede gibt?
Wenn wir uns das aufs Vereinsheim reduzieren, keinen Unterschied. Darüber hinaus sind wir ja nicht nur dann lokal, sprich am Sportplatz, sondern wir sind auch noch übers Internet. Sprich, wir haben Gruppen, die sind teilweise dann in Köln und Teile der Gruppe sind dann auch noch, und da kommt halt der E-Sport her, aus dem Internet über Deutschland, auch über Ländergrenzen hinweg bei uns, noch verteilt, Teilnehmer. Aber auch die schafft man in diese Gruppen zu integrieren, weil das Internet ist ja sehr kommunikativ, der ganze E-Sport ist äußerst kommunikativ. Das heißt, hier sind Fremdsprachen, Kenntnisse sind ja einfach ein Muss. Und das bringen die auch mit und das müssen sie sich auch aneignen. Das machen die auch. Also hier ist auch Bildung noch in einem gewissen Grad mit dabei. Aber auch sehr viel Selbstbeherrschung, was die Kommunikation angeht, gerade innerhalb der Spiele, aber auch während und zwischen den Spielen muss viel kommuniziert werden. Einfach um den Ligenbetrieb am Laufen zu halten. Einfach um das Team vernünftig strukturiert zu halten. Und das funktioniert seit 10 Jahren. Also das ist einfach da und das bringt den Leuten etwas. Das kann man einfach feststellen.
Stichwort Kommunikation. Computerspiele sind sozusagen auch ein öffentliches Thema, insbesondere im Hinblick auf Gewaltwirkung, wobei das, glaube ich, mittlerweile etwas zurückgeht. Stärker in den Fokus der öffentlichen Diskussion kommt mittlerweile das Thema so Computerspielabhängigkeit beziehungsweise Sucht. Wie betrachten Sie diese Diskussion?
Ja, ich habe sicherlich zu diesem Gewaltthema auch eine durchaus fundierte Meinung. Dass es jetzt abebbt, war zu erwarten. Zum einen sind jetzt die Wahlen vorbei, zum anderen hatte diese, ich sag mal, die öffentliche Meinung, die da suggeriert wurde, durch die Medien relativ wenig mit der Realität zu tun. Sodass die Leute, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, in der Politik, sei es aber auch in den Wissenschaften, durchaus schon eine andere Meinung hatten, als sie vielleicht in Boulevardmedien gestanden hat. Sodass dieses Thema jetzt hinten runterfällt ein wenig. Und jetzt kommt, und das halte ich auch für nicht unwichtig, ein bisschen mehr die Diskussion um das Thema Computerspielabhängigkeit und Sucht auf. Denn viele Jugendliche haben im Moment einfach keine andere Alternative, als sich mit solchen Hobbys auseinanderzusetzen, also mit dem Spielen von Computerspielen, weil ihnen keine Alternativen in den Familien geboten werden. Und da muss man ansetzen, wenn man dieses Phänomen der Sucht bekämpfen will. Und da sind wir wieder bei dem Gleichen, das heißt, ich muss wieder Medienkompetenz in die Familien bringen. Das ist so, was ich sehe, wie man das Ganze lösen können wird. Ja, aber nicht jedes Spiel macht süchtig. Meiner Meinung nach. Gerade diese Online-Diskussion mit den Online-Spielen, World of Warcraft steht da immer im Fokus. Das sind sicherlich Spiele, wo ich mich drin verlieren kann. Ob das jetzt eine Sucht ist und wie ich mich verliere, das müsste man jetzt bei den Spielern mal nachfragen. Und wenn man die Spieler fragt, und ich habe das gemacht, dann wird man auch zu hören bekommen, ja, mir geht es auch um die Kommunikation mit meinen Leuten, mit denen ich da zusammenspiele. Ja, das ist für mich eine soziale Gruppe, auch wenn sie vielleicht nur oder häufig übers Internet kommuniziert. Trotzdem ist das eine Gruppe, in der ich mich wohlfühle, mit der ich mich austausche. Mhm. Ob das immer alles so richtig ist, weil man sich natürlich in gewissen Bereichen dann einfach auch verstecken kann, in dieser Anonymität, die dabei ist, das sollen andere diskutieren, da bin ich sicherlich nicht der Fachmann für. Mhm. Nur reine Sucht, also wie ein Spielautomaten, ja, wo man immer mehr Geld und seine Schuldenfalle oder ähnliches aufmacht, da muss man schon noch unterscheiden mit einem Computerspiel.
Mhm. Wenn ein Laden geht, um ein Computerspiel zu erwerben, findet dort Alterskennzeichnung im Online-Bereich, gibt es das nicht in dem Maße, auch das Thema, das öffentlich heftig diskutiert wird, Alterskennzeichnung zu Online-Spielen. Was denken Sie, was könnte das bringen?
Generell ist die Alterskennzeichnung ja jetzt nochmal hervorgehoben worden. Das heißt, die sind ja nochmal größer geworden, die Schildchen auf den Packungen. Halte ich auch für richtig, ja, damit sie noch mehr Aufmerksamkeit erregen, denn das große Problem sind ja nun mal die Eltern, sprich das Portemonnaie der Jugendlichen. Mhm. Die Jugendlichen kaufen sich selber selten die Spiele, weil die einfach zu teuer sind für ein normales monatliches Taschengeld. Ja. So, das heißt, dann sind Oma, Opa und Mama und Papa dabei und wenn die nicht wissen, was drin ist, kann der Junge denen viel erzählen, ja, oder das Mädel, und das funktioniert. Ja, die bekommen im Normalfall das, was sie haben wollen, ob es für sie geeignet ist oder nicht. So, problematisch sind natürlich Online-Spiele, die überhaupt nicht geratet werden. Mhm. Sprich, wie entscheide ich, und ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung machen, ich bin ja durchaus bekannt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis als jemand, der sich mit Computerspielen auskennt.
Ja.
So, und Freunde von mir haben Kinder in dem Alter, die sich jetzt mit 13, 14 online mit Online-Spielen beschäftigen. Und die kommen dann zu mir und sagen, Frank, wie sieht das aus? Da, das und das Spiel. Kennst du das? Mhm. Ist das was für meinen Sohn? Die können sich überhaupt kein Bild machen davon. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie die Politik das lösen will. Mhm. Denn Online-Spiele kommen ja halt nicht nur aus Deutschland, sondern das deutsche Recht hat irgendwo seine Grenzen.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, wie man das unter einen Hut bekommen will für Spiele, die aus Amerika kommen, die aus Japan kommen oder ähnlichen, die dann hier natürlich auch eine Community generieren sollen.
Ja.
Ob man die dazu zwingen kann, das so zu machen, schwierig.
Schwierig.
Sieht man ja heute. Ich kann auch, wenn ich mir ein deutsches Counter-Strike kaufe, was vom Gewaltgrad her ja sehr abgestumpft ist, also sehr abgeschwächt wurde, kann ich mit gewissen technischen Tricks, und die hat jeder 16-Jährige drauf, kann ich mir auch die normale Version angucken oder spielen. Ja. Also das, da muss man aufpassen, wie man das Ganze angeht, ob das überhaupt tauglich ist, wenn man da etwas verabschiedet. Ja. Da sollte man sich technisch insbesondere sehr mit auseinandersetzen.
Ja. Herr Pinterhardt, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.